Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir möchten heute Abend das Thema weiter verfolgen aus dem Johannesevangelium Frucht, Frucht für Gott und lesen heute Abend einen Abschnitt aus Johannes 12. Johannes 12, Abvers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas mit Philippus, und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme ergangen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagt er andeutend, welchen Todes er sterben sollte. Soweit Gottes Wort. Liebe Geschwister, wir haben gestern Abend gesehen, in Johannes 4, dass der Jesus auf die Erde gekommen ist, vom Vater gesandt, um hier in Gnade zu wirken. Dass Menschenherzen gewonnen werden, die von Gott entfremdet sind, die kein Leben aus Gott haben, dass sie gewonnen werden durch den Heiland, der sich so erniedrigt hat, um dann ewiges Leben zu empfangen und zu dieser Frucht, zum ewigen Leben zu gehören. Wir haben damit gestern Abend geschlossen, dass die Samariter ihn erkannt haben als den Heiland der Welt. Aber um der Heiland der Welt zu werden, musste er sterben. Das Weizenkorn werden, das in die Erde fiel und starb. Wir haben gestern auch gesehen, dass der Jesus gekommen ist aus der Welt des Vaters in eine Welt, die ihn nicht kannte, die ihn nicht wollte, die ihn nicht verstand, eine Welt, die im Finstern liegt. Und in den Kapiteln, die im Johannesevangelium vor dem heute gelesenen Abschnitt stehen, da können wir nachlesen, wie der Herr Jesus in dieser Welt, in seinem Volk der Juden, die moralisch betrachtet nichts anderes sind als Welt, verworfen, abgelehnt worden ist. Und zwar im Hinblick auf seine Worte, auf seine Werke, ja, er selbst als Person abgelehnt worden ist, sodass wir mehrmals lesen, dass sie Steine aufhoben, um ihn zu steinigen und ihm sagten: Was machst du aus dir selbst? Sie wollten ihn nicht, ihn, den Gesandten des Vaters. Aber wenn hier in Kapitel 12 der öffentliche Dienst des Herrn Jesus auch zu Ende geht, das ist tatsächlich so, denn ab Kapitel 13 bewegt sich der Jesus nur noch im Kreis
seiner Jünger bis Kapitel 17 und dann kommt natürlich noch die Leidensgeschichte, die Kreuzigung, das Werk, das er am Kreuz vollbrachte. Aber sein öffentlicher Dienst inmitten seines Volkes endet tatsächlich hier in Johannes 12, der äußere öffentliche Dienst. Dann, ich sage es jetzt menschlich, lässt Gott der Vater es sich nicht nehmen, die Herrlichkeit seines Sohnes zu bezeugen, dieses Sohnes, den die Welt abgelehnt hatte. Und wir haben hier drei Zeugnisse über die Person des Herrn Jesus in den Kapiteln 11, 12 und 12. Auch im Kapitel 13 wird ein Titel noch wieder erwähnt, nämlich, dass der Jesus als der Sohn Gottes verherrlicht wird in Kapitel 11, indem er Lazarus auferweckt. Diese Krankheit, die Lazarus hatte, war nicht zum Tod. Das heißt, sie hatte nicht zum Ziel, dass ein Mensch sterben sollte, um dann tot zu sein, sondern er sollte, wenn er starb, sterben, um auferweckt zu werden, um der Herrlichkeit Gottes in Kapitel 11, Vers 4 und um des Sohnes Gottes willen, der dadurch verherrlicht würde. Dadurch erwies sich der Herr Jesus als Sohn Gottes. Und Gott, der Vater, wollte, dass er als Sohn Gottes erkennbar würde durch eine Tat, die über alles hinausgeht, was Menschen sich vorstellen können, nämlich dass er einen Menschen auferweckt. Aber in Kapitel 12 sehen wir ihn dann als den Sohn Davids. Und als Sohn Davids, als rechtmäßiger König seines Volkes, kommt er nach Jerusalem. Und davon hören wir in Kapitel 12, ab Vers 12 bis Vers 19. Da kommt der König, Vers 15, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Und schließlich, und das haben wir heute gelesen, ab Vers 20, trägt der Jesus auch den Titel Sohn des Menschen. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Sohn Davids und er ist der Sohn des Menschen. Und dieser letzte Titel, wir werden heute Abend, wie ich hoffe, einige Gedanken darüber hören. Dieser Titel zeigt ihn einmal in tiefster Erniedrigung, aber er zeigt uns auch das dem Herrn Jesus, weil er bereit war, in den Tod zu gehen, dass ihm die Herrschaft von Gott zugesprochen ist, im weitesten Sinn, nämlich über alle Werke der Hände Gottes, dass er einmal als Lohn für seine tiefe Erniedrigung alle Herrschaft und Herrlichkeit tragen und innehaben wird. Nun, wenn wir uns mit diesem Abschnitt ab Vers 20 etwas beschäftigen, dann dürfen wir den Zusammenhang mit dem Abschnitt davor nicht übersehen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf dem Fest anzubeten. Wir befinden uns gedanklich also beim Passafest, dem letzten Passafest, das der Jesus inmitten der Juden, inmitten seines Volkes erlebt hat. Und es waren einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf dem Fest anzubeten. Was sind das für Leute? Diese Griechen. Diese Griechen sind nicht Hellenisten. Es gibt auch Hellenisten in der Bibel. Wir müssen das ganz kurz abgrenzen, um, wie ich hoffe, dann zu sehen, was auch gedanklich in der Seele unseres Heilands vor sich ging, wenn er dann im Vers 23 sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wir wollen erst versuchen, ein wenig die Situation zu beschreiben, in die wir hier hineingestellt sind, in Johannes 12. Griechen kamen. Es gibt auch Hellenisten. Ich lese einmal einen Vers aus Apostelgeschichte 6 oder erinnere daran. Da heißt es in Vers 1, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten. Hellenisten und Griechen, Hellenen, Griechen, Griechenland, Hellenismus, das klingt ein bisschen ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Die Hellenisten waren Menschen jüdischen Glaubens, die unter den Nationen lebten im Mittelmeerraum. Also aus der jüdischen Diaspora, kann man wohl sagen, kamen. oder Proselyten waren sozusagen, aber nicht direkt aus dem jüdischen Volk aus Judäa stammten. Die gab es auch in Jerusalem. Und das waren diese zwei Gruppen von Gläubigen, die hier in Apostelgeschichte 6, wo es ein Problem hatten oder wo es zu einem Problem kam. Aber diese Hellenisten darf man wohl nicht verwechseln mit den Griechen. Die Griechen waren einfache Heiden. Das waren Menschen, die nicht jüdischen Glaubens waren. Und in Markus 7 wird uns in der Geschichte von der Syrophönizierin auch gesagt, dass sie eine Griechin war. In Markus 7, Vers 26, die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Also es sind hier heidnische Menschen, die kommen, um den Herrn Jesus zu sehen, die auch hinaufkamen zu dem Fest. Sie waren aber keine Götzendiener, sonst wären sie sicherlich nicht gekommen, um auf dem Fest anzubeten. Sie suchten irgendwie den Gott Israels. Diese kamen und nun zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Das ist ein schöner Wunsch. Herr, wir möchten Jesus sehen. Diesen Wunsch wollen wir auch immer wieder haben, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir in den Evangelien lesen, dass wir den Herrn Jesus sehen möchten. Ist das auch dein Wunsch und mein Wunsch? Ich denke an eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit einmal las. Da war ein Pfarrer, in dessen Kirche, Gemeinde wohl gläubige Leute saßen, und er hat immer versucht, so theologische Dinge in der Predigt zu vermitteln. Und es wurden immer weniger Besucher. Und eines Sonntags fand er dann in seiner Tasche oder in seiner Bibel ein Zettelchen, da stand darauf: Herr, wir möchten Jesus sehen. Und dann hat er sich das zu Herzen genommen. Muss wohl auch ein gläubiger Mann gewesen sein. Und hat dann einfach in den Predigten zukünftig den Herrn Jesus vorgestellt. Und nach einiger Zeit fand er wieder ein Zettelchen, da stand drauf: Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Das ist ein schöner Wunsch, den wir auch immer haben wollen, wenn wir die Bibel aufschlagen, damit wir ihn sehen. Nun, sie kamen zu Philippus, dem von Bethsaida, und baten ihn: Herr, und damit mal sprechen sie Philippus an, wir möchten Jesus sehen. Sie wollten eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus haben. Dieses Sehen ist mehr als nur einen optischen Eindruck flüchtig zu haben, auf Distanz, sondern das bedeutet, sie wollten ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Sie wollten eine Begegnung mit ihm haben, um aus seinem Mund Worte der Gnade zu hören. Nun, Philippus kommt und sagt es Andreas. Philippus wird nicht selbst aktiv. Für ihn muss diese Situation merkwürdig gewesen sein, ein wenig, denn hatte der Herr Jesus nicht gesagt zu anderer Zeit: Ich bin zu niemand anderem gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und hier kamen Menschen, die gehörten nicht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Das waren noch nicht einmal Hellenisten. Das waren noch nicht einmal Menschen aus den Nationen, die jüdischen Glaubens waren, sondern es waren einfach Griechen, so wie diese syrophönizierische Frau. Vielleicht dachte er daran, dass das eine merkwürdige Situation ist. Aber er wendet sich an seinen Bruder Andreas. Darf ich mal hier eine kleine Bemerkung für das praktische Glaubensleben machen? Wir erleben auch manchmal Situationen und Fragestellungen, die uns vielleicht überfordern oder die wir so noch nie erlebt haben, die für uns anders oder neu sind, wo wir vielleicht nicht gleich wissen, was ist jetzt hier das Richtige zu tun? Wie gut, dass es noch Brüder gibt wie Andreas. Da kann man mal fragen. Da kann man sich einmal beraten. Da kann man gemeinsam beten und überlegen. Und vielleicht dachte Philippus auch daran, dass der Herr sie ja zu zwei und zwei ausgesandt hatte. Der Herr hat uns auch zusammengestellt, liebe Geschwister, dass wir in einer für uns vielleicht unverständlichen oder undurchsichtigen Situation einmal miteinander reden. Aber die beiden kommen dann und sagen es dem Herrn Jesus. Ich versuche jetzt noch einmal eine Verbindung zu bringen zu dem Abschnitt davor. Warum waren die Griechen da? Nun, sie kamen zu dem Fest. Das ist das Passafest gewesen. Aber an diesem Passafest oder davor geschah ja etwas Besonderes. Der Jesus zog als König in Jerusalem ein und wir können aus dem Abschnitt davor entnehmen, dass hier zwei Menschen, Volksmengen, Menschengruppen sich bei dem Herrn Jesus befanden oder auf ihn zubewegten. Zum einen ist da diese Menschenmenge, die mit dem Herrn Jesus geht, ihm vorausgeht, in Vers 13 Palmzweige nimmt und rief Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Dann ging aber noch eine andere Volksmenge, Vers 18, darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen. Und dann scheinen sie sich sozusagen auf dem Weg, vor dem der Herr Jesus in Jerusalem eintrat, vereinigt zu haben und dann als gesamte Gruppe, Volksmenge, mit dem Herrn Jesus in Jerusalem eingezogen zu sein. Hier kommt er also als König für sein Volk. Aber das sind auch noch Heiden und liebe Geschwister, jetzt muss ich einen kleinen prophetischen Gedanken einfügen. Vielleicht haben die Jünger daran gedacht, wenn er jetzt hier als König einzieht und das sind Griechen, steht nicht in den Propheten geschrieben, dass die Nationen mit seinem Volk ihn preisen werden? Preist ihr Nationen mit seinem Volk seinen Namen. Oder wie heißt es ähnlich zitiert in, ich lese in Römer 15. In Römer 15, Vers 10, das zitiert aus 5. Mose 32, da steht auch, und wiederum sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Das ist ja Psalm 117. Vielleicht erinnerten sich die Jünger daran, dass wenn das Reich des Königs der Juden, des Messias anbricht, dass ja dann die Nationen auch mit ihnen ihn preisen sollen. Könnte es vielleicht sein, dass das Auftreten dieser Griechen, die jetzt ihn, den Herrn Jesus, sehen möchten, ein weiteres Indiz ist, dass sein Reich jetzt anbricht? Wir müssen bedenken, liebe Geschwister, die Jünger hatten, wie die Juden allgemein auch, die Erwartung, dass der Jesus als der König seines Volkes sie jetzt von den Römern befreit und sein Reich in Macht und Herrlichkeit aufrichtet. Deswegen gingen sie ja vor ihm voraus und riefen auch dieses Wort aus Psalm 118, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Aber wenige Tage später riefen dieselben Leute, kreuzige, kreuzige ihn. Aber es wird in Zukunft genau dieser Vers gerufen werden. Und der Jesus hat es selbst gesagt, ich meine in Matthäus 23 am Ende des Kapitels. Also aus dem Blick der Juden und der Jünger hier, zu denen diese Griechen kamen, können wir verstehen, wenn sie vielleicht dachten, ob das jetzt doch auch ein Indiz sein könnte, dass sein Reich wirklich anbricht? Wie war diese Situation hier einzuordnen? Und dann kommen sie und sagen es dem Herrn Jesus in Vers 22. Und darauf antwortet er ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Liebe Geschwister, als die Griechen kamen, um ihn zu sehen, um ihn zu hören, da zog an der Seele unseres Herrn vorüber, was notwendig sein würde und jetzt bald geschehen würde, damit tatsächlich Menschen aus den Nationen glauben und ewiges Leben empfangen könnten und die Segnungen, die nach dem Plan Gottes vorgesehen sind, empfangen könnten. Die Stunde ist gekommen. Das sagt der Jesus hier meines Wissens zum ersten Mal im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium sagt heißt es mehrmals, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. Manchmal scheint es, bedeutet es, dass seine Stunde nicht gekommen ist, im Hinblick auf eine spezielle Aktion oder Handlung. Wenn wir an Johannes 2 denken, wo der Herr Jesus zu seiner Mutter sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Da war kein Wein mehr da. Er sagt es ihm, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da war einfach noch nicht der Zeitpunkt gekommen, dass er den Auftrag vom Vater hatte, dieses Zeichen zu tun, das erste Zeichen, das er tat zu Kana in Galiläa. Aber es gibt auch andere Stellen, wo die Stunde, die noch nicht gekommen war, offensichtlich ein Hinweis ist auf diese Leidensstunde. Diese Stunde, wo er durch den Tod in das Auferstehungsleben gehen sollte und alle herrlichen Folgen damit verbunden sind. In Johannes 8 beispielsweise heißt es in Vers 20, diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte, und niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Sie versuchten ihn zu greifen, sie wollten ihn ja töten. Auch in Kapitel 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu greifen. Das war an dem Laubhüttenfest und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Es kam aber die Stunde, wo er genommen wurde, sich gefangen nehmen ließ, um dann den Weg nach Golgatha zu gehen. Diese Stunde war jetzt gekommen, stand bevor, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Liebe Geschwister, da zog vor der Seele unseres Heilands vorüber, was durch diese Leidensstunde, durch sein Werk am Kreuz, alles an Ergebnissen hervorgebracht würde, dass er in den Tod gehen müsste, damit tatsächlich einmal die Verheißungen für Israel erfüllt werden könnte und in Erfüllung geht, Hosanna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Dass er in den Tod gehen müsste, damit in Erfüllung geht, dass auch die Nationen mit seinem Volk ihn preisen können in diesem zukünftigen Reich. Da stand auch vor ihm, dass er, um nicht allein zu bleiben, und das werden wir gleich, wie ich hoffe, in Vers 24 noch einmal sehen, dass er, um nicht allein zu bleiben, durch den Tod gehen müsste, damit Erlöste um ihn geschart sind in Ewigkeit. Aber die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Auch in anderer Hinsicht, in einer zweiten Hinsicht, wurde er in dieser Stunde verherrlicht. Warum? Weil in seinem Tod die ganze innere moralische Größe und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus, und davon hoffe ich, werden wir gleich in Vers 27 und 28 etwas sehen, auch ans Licht trat. Jetzt ist die Stunde gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn. Der Jesus nimmt ein Beispiel aus der Natur, um zu zeigen, was durch sein Leiden und Sterben geschehen wird. Das Weizenkorn hat Leben in sich selbst. Nur weil das Korn Leben in sich hat, kann es, wenn es in die Erde fällt und stirbt, auch Leben hervorbringen. Jeder Landwirt weiß, dass ein Korn keimfähig sein muss. Da muss also das Prinzip des Lebens drin sein. Und er ist doch das ewige Leben, unser Herr Jesus. Und er, der das Leben ist, der das ewige Leben ist, war bereit und wusste, dass er in den Tod gehen musste, in die Erde fallen und sterben musste, um nicht allein zu bleiben. Liebe Geschwister, unser Heiland ist tatsächlich hier auf dieser Erde allein gewesen. Es gingen zwar 12 Jünger mit ihm, aber er war in gewisser Hinsicht noch allein. Warum? Weil er erst nach seiner Auferstehung sagen konnte, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Erst nachdem er gestorben war und auferstanden war, erst da konnte er die Menschen, die an ihn glaubten, auch seine Jünger, auf dieselbe Ebene stellen, in dieselbe Beziehung bringen, in der auch er vor Gott, dem Vater, steht. Können wir nicht daran denken, an 2. Mose 21, an den hebräischen Knecht, der das Recht hatte, im 7. Jahr frei auszugehen, aber er wollte nicht frei ausgehen. Warum? Dann wäre er nämlich allein geblieben. Aber er wollte lieber auf ewig dienen, weil er seinen Herrn liebte. Wenn er seinen Herrn liebte, so heißt es da in 2. Mose 21, und seine Frau und seine Kinder. Und dann soll er dienen auf ewig, dann war er nicht allein. Er hatte die Wahl, frei und allein oder auf ewig dienen und nicht allein. Und unser Herr wollte nicht allein sein. Bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn wir an die Natur denken, an dieses keimfähige Weizenkorn, das Leben in sich selbst hat, dann bewirkt es eben durch den Tod, den es erleidet in der dunklen Erde, dass dieses Leben hervorsprießt und, wenn ich so sagen darf, expandiert. Und dann kommt viel Frucht hervor, das ist das eine. Es kommt viel Frucht hervor, denn vorher ist es ein Korn allein, aber hinterher ist es eine herrliche Ehre mit vielen Körnern. Aber es steckt nicht nur der Gedanke darin, dass es viel Frucht bringt, sondern es steckt auch darin, dass diese Frucht, die hervorgeht, dasselbe Leben hat wie das Korn, das vorher allein war. Das Weizenkorn, das Leben hat, bringt dieselbe Art von Leben hervor. Das finden wir eigentlich vom Gedanken her noch deutlicher beschrieben in 1. Korinther 15. Aber ich möchte doch einen Gedanken hier mit hineinnehmen, nämlich diesen. Er, der das ewige Leben ist, kann, wenn er stirbt und Frucht hervorkommt, nämlich Leben und Unverwesslichkeit hervorgekommen ist aus dem Tod und auf Auferstehung unseres Herrn, dann kann das Leben, das die vielen haben dürfen, kein anderes Leben sein als das Leben, das auch er hat. Und liebe Geschwister, darüber können wir uns eigentlich nur wundern und freuen, dass wir genau das Leben haben, das er hat. Das Leben, das uns befähigt, in Beziehung mit Gott, dem Vater, zu kommen und eine ewige Heimat im Haus des Vaters zu haben. Anders wäre es nicht möglich. Es muss dasselbe Leben sein, das auch er hat, als Mensch, als verherrlichter Mensch im Himmel jetzt. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und liebe Geschwister, der Jesus ging in den Tod nicht nur, dass die Verheißungen Gottes an Israel in Erfüllung gehen würden, für sein Volk und auch für Nationen, die teilhaben an dem Friedensreich des Messias, sondern er wollte auch sich umgeben mit Menschen, in deren Mitte er der Erstgeborene vieler Brüder ist, die sozusagen vom Himmel aus an seiner Seite in dieser Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, teilhaben. Er wollte viel Frucht hervorbringen, Menschen, die als Erlöste ihn umgeben und mit denen er, wie es in Johannes 17 heißt, seine Herrlichkeit teilen können, die er ihnen geben möchte. Aber in den Versen 25 und 26 klingt es ein wenig auf den ersten Blick seltsam, dass der Jesus auf einmal vom praktischen Leben seiner Jünger spricht. Und doch hat das eine innere geistliche Verbindung zwischen den Versen 25, 26 und dem Vers 24. Wenn er nämlich in dieser Welt abgelehnt war und bereit war, in den Tod zu gehen und Menschen Leben bekommen, als Frucht hervorgehen aus seinem Leiden und Sterben, dann stellt sich die Frage, welch ein Leben müssen und sollen diese Menschen, die sein Leben haben, in dieser Welt führen, in der er verworfen worden ist, aus der er hinausgeworfen worden ist. Welches Leben sollen die Menschen in dieser Welt führen? Dieser Welt, die mit ihm nichts anfangen konnte. Die Verse 25 und 26, die zeigen uns jetzt einmal in Vers 25 eine Warnung für die, die die viele Frucht bilden, und in Vers 26 eine Ermunterung für sie. Es sind Menschen, die ihm angehören, die Leben aus Gott haben und die ihm jetzt nachfolgen und in dieser Zeit keinen anderen Weg gehen können, als den Weg, den er selbst über diese Erde und in dieser Welt gegangen ist. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Das bedeutet, wenn wir das Leben in dieser Welt haben wollen, um hier in dieser Umgebung anerkannt zu sein, um hier in dieser Welt unsere Sinnerfüllung des Lebens, unsere Ziele finden und erreichen zu wollen, dann wird man das Leben verlieren. Wir lesen in unserem Kapitel, hier in Kapitel 12 von solchen Menschen, wie mir scheint in Versen 42 und 43. Es sind solche Leute, die liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das bedeutet, das Leben zu lieben. An diesem Leben und in dieser Zeit und Welt zu hängen, aber dann wird man es verlieren, weil man das wahre Leben in dem Herrn Jesus nicht empfängt. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer also diese Welt so versteht und so beurteilt und sich zu ihr so stellt, wie der Herr Jesus es getan hat, nämlich als jemand, der zu einer anderen Welt gehört, zu der Welt des Himmels. Wer dahin ausgerichtet lebt, auf das Vaterhaus hin und für den Herrn Jesus lebt, der wird sein Leben zum ewigen Leben bewahren. Das ist hier eine ganz praktische Ansprache. So ähnlich wie in Jakobus 4, wo Jakobus schreibt, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft ist gegen Gott. Man kann nur einer Welt angehören. Unser Fleisch möchte versuchen, aus beiden Welten sozusagen das Beste zu machen, beides mitzunehmen, wie man so sagt. Aber der Jesus sagt hier, dass die sein Leben haben, auch in dieser Welt kein Zuhause haben können, sondern auf das ewige Leben, die Heimat des ewigen Lebens, ausgerichtet leben. Das ist eine Warnung für uns, die richtige Ausrichtung des Herzens zu haben. Aber in Vers 26 haben wir eine Ermunterung. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Darf ich noch eben sagen, die Bibel und das Neue Testament zeigen uns nicht einfach nur eine Seite. Ich nehme ein anderes Beispiel. Der Begriff der Absonderung ist nicht einfach ein Negativbegriff, der uns zeigt, was man nicht tun soll, wovon man sich distanzieren soll, was nicht zu unserem Leben passt, sondern die Bibel zeigt uns immer auch die positive Seite, wohin das Herz sich wohlwendet, wovon es gefüllt wird, dass wir nämlich uns absondern, von dem Schlechten abgrenzen, aber dem Guten hinwenden, damit das Herz davon gefüllt wird. Und hier lesen wir in den Versen 25 und 26 nicht nur, dass wir ein Leben führen sollen, das Entsagung bedeutet an die Prinzipien und die Ziele dieser Welt, sondern dass es ein Leben ist, das gefüllt ist positiv mit Dienst für unseren Herrn Jesus. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und nachfolgen bedeutet, den Fußspuren unseres Herrn und Meisters zu gehen. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann finden wir die Fußspuren des Herrn Jesus. Wir können auch an 1. Petrus 2 denken, an die Verse, so in den 20er Versen, wo uns, wie ich meine, fünf Fußspuren unseres Herrn, Fußstapfen unseres Herrn Jesus gezeigt werden, der uns ein Beispiel hinterlassen hat, dass wir in seinen Fußspuren wandeln soll. Und was steht da? Der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte. Entschuldigung, jetzt muss ich lesen. Ich habe zwei Punkte vergessen. Zunächst heißt es, Vers 22, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Drittens, der gescholten nicht widerschalt. Viertens, leidend nicht drohte. Fünftens, sich dem übergab, der gerecht richtet. In diesen Fußspuren zu folgen, unserem Herrn und Heiland nach, da sind wir beschäftigt. Das sind große Schritte mit einem hohen Maß. Aber der Jesus sagt, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wo ich bin. Das ist ein besonderer Ausdruck, wie mir scheint, im Johannesevangelium. Wo ist er denn? Er sagt nicht, wo ich sein werde, sondern wo ich bin. In Kapitel 7, und das erklärt uns ein wenig, wie dieser Ausdruck zu verstehen ist, oder er hilft uns vielleicht, das zu verstehen, heißt es in Vers 34, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dahin könnt ihr nicht kommen. Herr Jesus sagt nicht, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich sein werde, könnt ihr nicht hinkommen, sondern wo ich bin. Wo ist er denn? Er ist allezeit im Schoß des Vaters. Er ist der Mensch, der vom Himmel ist und dennoch im Himmel ist. In Johannes 3 sitzt er in dieser Nacht oder befindet er sich in dieser Nacht in Jerusalem mit Nikodemus in einem Gespräch. Und dann sagt er, in Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Da ist der Jesus. Wenn er auch als Mensch hier auf der Erde war, war er trotzdem als der ewige Sohn des Vaters, als Sohn Gottes im Himmel und im Schoß der Vater. Er war und blieb der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, nicht im Schoß des Vaters war, um dann wieder dort sein zu werden, sondern er ist es. Und jetzt sagt er hier, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und das ist Ermutigung für Menschen, für Gläubige, die dem Herrn Jesus dienen wollen. Denn wenn er, während er auf der Erde war, im Himmel ist, wie er sagt, dann zeigt uns das hier, dass er den Blick der Jünger, unseren Blick, in den Himmel lenkt und uns sagt, wer mir dient, der wird einmal im Himmel sein, wo ich allezeit bin. Das ist allerdings ein schöner Lohn, bei ihm zu sein. Und wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Dem Herrn Jesus zu dienen, der in dieser Welt verworfen und verachtet ist, bedeutet auch Verwerfung und Verachtung einstecken zu müssen. Bedeutet auch, bisweilen verlacht zu werden, gering geachtet zu werden. Aber in dieser Zeit gering geachtet, so wie es bei dem Herrn Jesus auch der Fall war, bedeutet, in der jenseitigen Welt geehrt zu werden. Und liebe Geschwister, welch eine Ehre ist es, dass Gott der Vater uns seine Kinder, die jetzt dem Herrn Jesus in aller Schwachheit nachfolgen und dienen möchten, einmal in sein Haus aufnimmt, in den unerschaffenen Himmel. Ist das nicht eine unbegreifliche Ehrerweisung? Und denken wir einmal an Johannes 17, wo der Jesus sagt, zum Vater spricht, in Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien. Und jetzt kommt's. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ist das nicht eine unbegreifliche Ehrerweisung seitens Gottes des Vaters, dass die,
den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben und die ihm nachgefolgt sind in der Zeit seiner Verwerfung und die ihm mit ganzem Herzen dienen wollten. Er wird einmal vor der Welt sichtbar werden lassen, dass er uns liebt, geliebt hat und liebt, wie er den Herrn Jesus als den Menschen hier auf der Erde geliebt hat. Die Welt wird das erkennen, dass Gott, der Vater, uns liebt, wie er seinen Sohn liebt. Liebe Geschwister, welche höhere Ehrerweisung kann Gott, der Vater, Menschen, wie wir sind, in Sünde geboren, aber hochbegnadigt, beschenkt mit dem ewigen Leben in dem Sohn Gottes, welche höhere Ehre könnte er uns geben? Und das stellt der Jesus hier vor die Herzen der Jünger, um ihnen Motivation zu geben, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Und das gibt dann Kraft, auf ihn, wenn man auf ihn schaut, das zu lassen, was Feindschaft gegen ihn und gegen Gott bedeutet, nämlich die Liebe zur Welt. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und damit, liebe Geschwister, kommen wir zu einem Vers, wo wir heiligen Boden betreten. Das muss man wohl sagen. In dem Johannesevangelium lesen wir nichts von Gethsemane oder besser gesagt von dem Kampf, den der Herr Jesus im ringenden Gebet im Garten Gethsemane hatte. Das lesen wir in den synoptischen Evangelien. Da lesen wir das, in den drei anderen. Aber wir haben einen anderen, ähnlichen Einblick in das Herz, in die Seele unseres Herrn im Johannesevangelium mit diesem Vers 27. Und das ist auch so ein Vers im Johannesevangelium, der muss uns zur Anbetung bringen. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Ich meine, das ist dasselbe Wort, ja, steht auch in der Fußnote. Jetzt ist meine Seele erschüttert. In Kapitel 13 lesen wir dasselbe Wort in Vers 21. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Oder auch in Kapitel 11, als er am Grab des Lazarus steht und die Trauer der Menschen sah, in Vers 33, da heißt es auch, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Der Jesus ist zutiefst ergriffen hier in Vers 27. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Hier denkt der Herr Jesus in Vorausempfinden und in einem vorausempfindenden Leiden an Golgatha und besonders an die drei Stunden der Finsternis. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Aber, liebe Geschwister, er denkt hier nicht beschränkt an im Hinblick auf sein Leiden, das ist, steht hier auch vor ihm, sondern der alles überragende Gedanke ist in seinem Herzen der, Vater, verherrliche deinen Namen. Jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Diese Frage, was soll ich sagen, dürfen wir nicht so billig menschlich verstehen, wie wir manchmal reden. Was soll ich jetzt noch sagen? Oder was soll ich sagen? Das ist bei uns, das bedeutet, wenn wir das so aussprechen, entweder Ratlosigkeit oder wir sind unentschlossen, wir verstehen eine Sache nicht, was soll ich dazu sagen? Das ist nie der Inhalt dieser Frage, dieses Satzes. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Ich komme gleich noch einmal auf diese Frage zurück. Vater, rette mich aus dieser Stunde. Der Jesus musste in seinem Herzen, wenn er solche tiefen Empfindungen erwog und aussprach vor dem Vater, auch in Gethsemane, musste er nie zu einer inneren Entschlossenheit oder Festigkeit finden. Liebe Geschwister, diese Gedanken wären einfach zu niedrig, zu menschlich. Das war nie in der Seele unseres Herrn. Aber er empfand sehr wohl die ganze Schwere des Gerichtes. Er empfand sehr wohl, was der Majestät Gottes wegen erforderlich war, was notwendig war, der Gerechtigkeit Gottes entsprechend. Das empfand er sehr wohl im Voraus, aber nicht um in einem, ja, wie wir das vielleicht mal empfinden in unserem Leben, durch einen inneren Kampf erst dahin zu kommen, dann entschieden zu sein, einen Weg zu gehen oder eine Entscheidung, die wir dann treffen, auch zu folgen. Nein, er war ja gerade wegen diesem Werk auf die Erde gekommen. Diese Frage, dieses empfundene Leid in seiner Seele, liebe Geschwister, ist hier vielmehr ein Beweis seiner unendlichen Vollkommenheit. Nämlich in dieser Hinsicht, dass weil er der ewige Sohn war, weil er aus dem ewigen Licht des Himmels kam, weil er im Himmel ist, wenn er auch auf der Erde war, weil er wusste, was diese unendliche Diskrepanz zwischen Licht und Finsternis bedeutete, weil er wusste, was die unendliche Diskrepanz zwischen Gut und Böse bedeutet, weil er die ganze Heiligkeit Gottes kannte und den Schmutz und die Abscheulichkeit der Sünde. Da konnte er nicht anders als in seinem heiligen Wesen, ich sage es mit aller Ehrfurcht, zurückschrecken vor dem, was so unmöglich zu ihm passte, nämlich zur Sünde gemacht zu werden, aber so unbedingt erforderlich war, wenn Gott gerechtfertigt und der Vater verherrlicht werden sollte. Und jetzt, liebe Geschwister, nehmen wir einmal die Fußnote dazu und ich meine, sie bietet uns eine Hilfe. Wenn wir gelesen haben, und was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde, dann lese ich einmal mit der Fußnote, und was, und soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, denn darum bin ich ja gerade in diese Stunde gekommen. Und das zeigt uns, Geschwister, was wirklich im Herzen unseres Herrn war. Den Willen des Vaters bis zum Äußersten zu erfüllen. Soll ich sagen, wenn das auch so eine Not für mich ist? Soll ich sagen, Vater, rette mich? Nein, du musst und sollst verherrlicht werden. Geschwister, das sind Verse, das sind Aussagen, da reicht es nicht, in wenigen Minuten wie heute Abend drüber zu fliegen. Da muss man sich in stiller Andacht hinsetzen, um darüber nachzudenken, was hier diese heiligen Worte aus der bestürzten heiligen Seele unseres Herrn bedeuten. Und wir werden es nie ganz ausloten. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das war das Ziel des Herrn Jesus, warum er auf die Erde gekommen ist. Er war gekommen, um den Namen des Vaters zu offenbaren. Aber der Name des Vaters sollte auch verherrlicht werden. Was heißt eigentlich verherrlichen? Wir müssen auch, wenn wir die Bibel lesen und über Jahre und Jahrzehnte Begriffe gewohnt sind, ist es gut, wenn wir auch einmal hinterfragen für uns selbst, was meint dieser Begriff? Nun, verherrlichen, ich versuche das einfach mal ein wenig zu umschreiben, bedeutet, dass die Größe, die Vortrefflichkeit der Person des Vaters in dem, was diese Person des Vaters beinhaltet, sichtbar wird, erkennbar wird vor der ganzen Schöpfung. Vater, verherrliche deinen Namen. Dieser Vater, der Liebe ist, der seine Liebe gezeigt hat in dem Sohn, und der Kinder haben will, der Menschen bei sich als Erlöste haben will. Aber dazu ist es nötig, dass auch der ganzen Majestät und Heiligkeit Gottes des Vaters entsprochen wurde am Kreuz. Der Jesus war bereit, sich dafür hinzugeben, damit ein für allemal
bewiesen und sichtbar wurde, wer Gott der Vater ist. Im ganzen Glanz erstrahlt der Vater durch das Werk des Sohnes am Kreuz. Ohne dieses Werk hätte der Vater in Ewigkeit keine Kinder um sich in seinem Haus. Verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Dreimal in den Evangelien, zu drei verschiedenen Gelegenheiten, in drei verschiedenen Situationen, meine ich, ergeht eine Stimme aus dem Himmel. Und in jedem, bei jedem Mal steht das Werk des Herrn Jesus im Mittelpunkt. Das erste Mal hören wir, dass eine Stimme aus dem Himmel ergeht bei der Taufe am Jordan. Und ich meine, die Stimme des Vaters ergeht aus dem Himmel bei der Taufe am Jordan. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und was zeigt uns die Taufe des Herrn Jesus am Jordan? Wofür steht der Jordan? Der Jordan steht für den Tod. Und der Jesus sagt zu Johannes dem Täufer, es geziemt uns, lass es so sein, es geziemt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das bedeutet auch, die Gerechtigkeit Gottes durch seinen Tod zu erfüllen, damit die um ihn stehenden, bußfertigen Menschen auf der Grundlage seines Todes Vergebung der Sünden empfangen könnten. Dann haben wir die Stimme des Vaters auf dem Berg der Verklärung. Und worüber unterredeten sich Mose und Elia mit ihm? Nun, über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte. Was war das denn? Golgatha. Und hier auch die Stimme des Vaters aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Wo hat denn der Vater seinen Namen verherrlicht? Wir brauchen nur ein Kapitel zurückschlagen. Kapitel 11. Diese Krankheit ist um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und der Jesus sagt dann in Vers 41 im Kapitel 11, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Da hatte der Vater seinen Namen verherrlicht und ich werde ihn wiederum verherrlichen. Und das ist sicherlich eine Anspielung auf die Auferstehung, in der der Herr Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist, wie wir in Römer 6, Vers 4 lesen. Nun, die Volksmenge hat das nicht verstanden. Sie hörte zu und sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Diese natürlichen Menschen können nicht annehmen, was des Geistes Gottes ist. Ich zitiere jetzt gerade 1. Korinther 2. Aber wir haben auch ein Beispiel in der Apostelgeschichte, dass tatsächlich eine Stimme aus dem Himmel kommen kann und nicht alle Menschen können das verstehen, obwohl sie eine Stimme hören. In Apostelgeschichte 9, bei der Bekehrung des Saulus von Tarsus, umstrahlte ihn ein Licht und eine Stimme, nämlich die Stimme des verherrlichten Jesus von Nazareth, der zur Rechten Gottes zum Herrn und zum Christus gemacht war. Er ging aus dem Himmel, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Apostelgeschichte 9, Vers 4. Und dann heißt es in Vers 7, die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, weil sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Da hat man den Eindruck, bei flüchtigem Lesen, dass sie das auch mit diese verständlichen Worte auch verstanden und gehört haben, die Saulus hörte. Aber in Kapitel 22 der Apostelgeschichte macht er dann deutlich, dass die bei ihm waren, wohl das Licht sahen, in Kapitel 22, Vers 9, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Das ist kein Widerspruch, sondern es ist einfach ein Geräusch gewesen, ein Klang, der aber für sie keinen Sinn, keinen sinnhaften Inhalt hatte. Das haben sie gehört, aber nicht eine menschliche Stimme, die verständlich war, so wie für Saulus. Und so ähnlich scheint das hier in Johannes 12 auch sein. Sie hörten einen Ton, ein Geräusch und deuteten es als einen Donner. Andere meinten, ein Engel hat mit ihm geredet. Aber dann sagte er Jesus zu ihnen, nicht um meinetwillen ist diese Stimme ergangen,
sondern um euretwillen. Um euretwillen. Das, was Gott, der Vater, hier sagte, dass er den Herrn Jesus aus den Toten auferweckte und darin sich selbst verherrlichen würde, das deutet doch auf das Werk hin, das notwendig ist für so sündige Menschen, wie sie in dieser Volksmenge vor ihm standen, damit sie nicht ewig verloren gingen, sondern dass sie an ihn glauben und leben könnten. Um euretwillen, um unsertwillen ist dieses Werk geschehen. Um unsertwillen war seine Seele bestürzt. Um unsertwillen kam er in diese Stunde, die für ihn die schlimmste war. Und damit kommen wir zum Abschluss unseres Abschnitts mit den Versen 31 bis 33. Und in den Versen 31 und 32 hören wir drei von drei Ergebnissen oder Folgen des Werkes unseres Herrn. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Das meint diese Stunde seines Leidens und Sterbens, seines Todes am Kreuz. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Was meint der Herr Jesus damit? Nun, als der Jesus am Kreuz hing und die Welt ihr Schlimmstes tat, nämlich den Sohn Gottes hinauszuwerfen und ihn, was ihre Verantwortung betrifft, zu Tode zu bringen, das war das Gericht der Welt. Oder ich kann anders sagen, das Urteil über die Welt. Da hat die Welt nämlich gezeigt, was sie ist. Nämlich, sie will sich nicht versöhnen lassen mit Gott. In 2. Korinther 5 lesen wir einen Satz, den man nicht auf die heutige Zeit beziehen kann, der ein Rückgriff ist auf das, was Gott tat, als der Jesus hier auf der Erde war, in 2. Korinther 5, Vers 19. Nämlich, steht da, dass Gott in Christus war, nicht ist, heute nicht mehr ist, sondern in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Und nun sind wir Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ganz kurz zu dem Vers 19. Als der Jesus hier auf der Erde war und Gott seinen Sohn gesandt hatte, da gab Gott sozusagen der Welt die Gelegenheit, sich mit ihm versöhnen zu lassen. Und hätte die Welt den Herrn Jesus angenommen und in ihm den Gesandten des Vaters gesehen, dann hätte es die Versöhnung der Welt bedeutet. Aber die Welt ist unvereinbar mit Gott. Und deswegen hat die Welt den Messias, die jüdische Welt und die Welt allgemein, das Licht, das in der Welt schien, gehasst und abgelehnt. Und deswegen ist heute das Evangelium nicht in dieser Hinsicht an die Welt gerichtet, um die Welt zu erretten, sondern einzelne Menschen aus der Welt. Die Versöhnung der Welt ist ein Begriff aus dem Römerbrief, Kapitel 11, die kommt bei dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Aber beim ersten Kommen des Herrn Jesus zeigte die Welt, dass sie sich nicht versöhnen lassen wollte. Und deswegen ist das der Kreuzestod des Herrn Jesus das Verdammungsurteil über die Welt, weil nämlich in der Tat der Kreuzigung des Herrn Jesus überdeutlich sichtbar wurde, dass die Welt nicht anders sein kann und nicht anders ist als in Feindschaft gegen Gott und gegen den Sohn Gottes. Der Jesus sagt nämlich in Johannes 15, Vers 24, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Und den deutlichsten Beweis davon hat die Welt gegeben, indem sie den Sohn Gottes, den Sohn des Vaters, ans Kreuz nagelte. Deswegen ist das Gericht dieser Welt. Und jetzt wird der Fürst der Welt hinausgeworfen. Der Charakter, das Wesen der Welt zeigte sich überdeutlich, auch darin, dass sie beherrscht ist von einem Fürst, von dem Teufel.
Die Welt und der Fürst dieser Welt sind unmittelbar miteinander verbunden. Aber der Teufel wurde, wenn ich so sagen darf, durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, durch seinen Tod entmachtet oder entrechtet. Juristisch gesehen, wenn ich das mal so sagen darf, hat der Teufel keinen Anspruch mehr. Der Sohn Gottes hat ihn besiegt. Und bald wird der Teufel auch in weiteren Schritten des Gerichtes über ihn immer weiter erniedrigt werden, bis er an dem tiefsten Punkt ist, in dem Feuersee, der gemacht ist für ihn und seine Engel. Großartige Ergebnisse des Werkes des Herrn Jesus. Aber mit Vers 32 schließt er fügt er ein drittes Ergebnis an, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und da spricht er von dem Kreuzestod, wie Vers 33 erklärt. Ich werde alle zu mir ziehen, wenn ich von der Erde erhöht bin. Wen meint er damit, mit alle? Alle Menschen, die es gibt auf der Erde? Nein. Alle bedeutet in der Bibel nicht immer alle im absoluten Sinn, sondern kann auch bedeuten, dass ein gewisser Teilmenge nur gesehen wird, aber die dann alle. Ich zitiere aus Kapitel 17, da wird das deutlich, in Vers 2, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, und das meint wirklich alle Menschen. Gott, der Vater, hat dem Herrn Jesus Gewalt gegeben über alle Menschen, und sie werden alle auferstehen, entweder zum Leben oder zum Gericht, Johannes 5. Da ist alle, in Summe, alle Menschen, die es je auf dieser Erde gab oder gibt. Und jetzt fährt der Vers 2 weiter, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und das ist völlig klar, dass allen nicht bedeutet, alle Menschen, die je auf dieser Erde geboren worden sind. Denn nicht alle Menschen bekommen ewiges Leben. Und hier kreist der Herr Jesus diese Personengruppe ein, indem er einfügt, die du ihm gegeben hast. Und das sind nur Menschen, die zum Glauben kommen. Das sind die Kinder Gottes. Und dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und die sind auch hier gemeint in Kapitel 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Alle zu mir ziehen. Und sie kommen auch alle. Warum? Weil sie an dem Kreuz ihren Heiland erkennen. Und weil sie sehen, in welcher Liebe er sich hingegeben hat, das zieht. Dadurch die geoffenbarte Liebe am Kreuz werden alle zu ihm gezogen, deren Herzen geöffnet werden durch die Gnade Gottes. Und liebe Geschwister, wir dürfen durch Gottes Gnade auch zu diesen allen gehören. Und wir denken gerne an Golgatha zurück, weil wir dort unseren Heiland sehen, der sich nicht zu schade war, allein dort diese Stunde zu erleben, derentwegen er vorher schon bestürzt war. Und es scheint mir so, als würde der Herr Jesus hier in Vers 32 sozusagen erwägen, was Golgatha bedeutet für ihn. In der Tiefe der Leiden. Aber dann kommt er, dann erwägt er das Ergebnis und wägt es ab mit dem Einsatz, den er bringt, mit dem, was Golgatha für diese Stunde für ihn bedeutet. Dann sieht er, dass diese Stunde für die Stunde sein wird, in der er in besonderer Weise den Vater verherrlicht. Und dann sagt er, das ist es mir wert. Großer Heiland, gepriesener Herr, der bereit war, um der Verherrlichung Gottes, des Vaters willen und um unsertwillen, die er zu sich ziehen wollte, um uns nie wieder loszulassen,
bereit war, sich erhöhen zu lassen, dahin, wo das tiefste Leid und Weh ihn erreichte. Er ist hindurchgegangen, gepriesen sei sein Name.